Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast zu unserem MLS-Podcast. Wir sind bei der Folge nach der letzten Folge. Ich glaube, das müsste mittlerweile Folge 78 sein. Aber erstmal frohe Weihnachten, Vincent.
Servus und frohe Weihnachten dir auch und euch allen Zuhörern natürlich.
Und frohe Weihnachten, Anne.
Vielen Dank dir ebenso und auch allen Zuhörenden.
Danke, danke. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben jetzt heute den 24.12.2020 und wir haben uns jetzt zusammengesetzt am Heiligabend oder am Heiligen Morgen, denn wir haben noch morgen, um über die MLS und Co. zu reden, und da ist ja einiges passiert in der Vergangenheit, beziehungsweise seit Ende des tragischen Spiels der Sounders gegen die Crew.
Hast du dich eigentlich schon erholt, Daniel?
Ich würde vorschlagen, wir fangen mit ganz viel Alkohol.
Aber es war doch nur ein Trainingsspiel.
Nein. Naja, also ich musste täglich mich in den Schlaf fallen, viel Alkohol trinken, um dieses Spiel zu vergessen. Gott sei Dank war währenddessen auch die Champions League, wo noch 4 Teams anfangs die MLS vertreten haben im Viertelfinale. Was dann letzten Endes in dem Finale geendet hat, wo es die Beteiligung eines MLS-Teams gab. Ich würde vorschlagen, wir reden aber kurz über das Viertelfinale. Da war ja Montreal, New York City FC, Atlanta und LA FC dabei, Anne. Oder, Anne?
Ja, klar. Zuerst hatte man mit... Ich weiß, ich überlege gerade, bis zu welchem Stand hatten wir beim letzten Mal besprochen?
Gar kein Stand. Das war direkt am Tag.
Stimmt.
Das heißt, eine Sekunde nach dem Finale haben wir aufgenommen damals.
Ja, genau. Nicht so ganz. Irgendjemand wollte schlafen gehen. Aber...
Ich muss mich in den Schlaf weinen.
Letztendlich, also ich gehe mal auf die Partie von Montreal gegen Olympia ein. Und dann Tigres gegen New York City FC. Bei Montreal beispielsweise war es tatsächlich eine, finde ich, sehr spannende Geschichte auch. Montreal hat auswärts 1-0 gewonnen, aber letztendlich stand es dann 2-2, wenn man beide Spiele zusammenrechnet. Dementsprechend hat Montreal aufgrund des Auswärtstorverhältnisses letztendlich verloren. Olympia ist in die nächste Runde gezogen und Montreal war raus. Aber ich finde, das war durchaus ein gutes Spiel, was sie gemacht haben. Und sie müssen da auf jeden Fall nicht mit Scham die Liga verlassen, also die Liga, das Turnier quasi, sondern das war, fand ich, sie haben wieder in der Champions League mal ordentlich sich präsentiert und dürfen von mir aus auch in den nächsten Jahren immer wieder in der Champions League dabei sein, weil sie die MLS zuletzt immer ganz gut vertreten haben. Nicht so gut vertreten hat uns dagegen der New York City FC. In der Hinrunde hatten sie in Anführungsstrichen nur 1-0 verloren. In der Rückrunde kam dann aber das böse Erwachen. Sie spielten gegen Tigres. Und ja, am Ende stand es 4-0 für Tigres, also zusammen 5-0. Und ja, das war ein sehr torloses Turnier dann letztendlich für den New York City FC. Völlig verdient raus und nächstes Jahr sind sie ja zum Glück nicht mit dabei. Dann kann es diese Schmach nicht nochmal geben. Möchte sich jemand mal Atlanta und Club America ansehen?
Das oder kann besprechen? Ich machen.
Ja, ich kann euch Atlanta machen. Jetzt weiß ich, die zwei anderen Spiele, sofern du, Vincent, nicht möchtest.
Ja, das war eigentlich auch...
Ja, komm, mach du Atlanta. Mach du Atlanta.
Ja, also Atlanta konnte ja jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, da die haben ja Anfang des Jahres, also am, glaube ich, 12.3. war es, schon 3-0 im Hinspiel verloren gegen Amerika. In dem Sinn war im Rückspiel nicht mehr so viel zu holen eigentlich, außer die Glücksfee hatte sehr viel Erbarmen. Atlanta gewann zwar das Spiel, aber eben nur 1-0, was halt dann letztendlich nicht reicht. Amerika war zumindest noch im Frühling eine Nummer zu hoch. Von den Statistiken her, ja, war es ziemlich ausgeglichen. Sonst, ja, gibt's da eigentlich nicht viel zu sagen. Atlanta spielt eh diese Saison unter den Erwartungen, also von dem her war da jetzt nicht so diese Pressure da.
Das Problem ist, wenn sie nächstes Jahr ja wieder sind in der Champions League.
Habt ihr das?
Freue ich mich schon sehr drauf.
Das ist, finde ich, immer noch ein Riesenskandal, dass die dabei sind, aber gut.
Das ist skandalös. Ich hatte es auch mit anderen, gut, eine gewisse Person oder anderer Meinung, dass es Minnesota eher verdient hätte als die Sounders. Gut, das ist jetzt mal dahingestellt. Meiner Meinung nach hätten es die Sounders definitiv verdient und Orlando. Orlando, weil sie im MLS-Comeback-Turnier Zweiter wurden und Sounders, weil sie im Finale den
es Crew gibt, unterlagen. Meiner Meinung nach, statt Atlanta hätte es nur zwei Vereine geben können oder müssen, die stattdessen drin sind. Entweder du bringst den zweiten eben MLS-Cup-Finalisten mit oder den Western Conference-Sieger. Aber sonst...
Was in dem Fall das Gleiche wäre.
Ja, genau, ja, das ist ein und dasselbe
aber,
Team.
Aber deswegen, deswegen wäre Seattle für mich dann eigentlich drin.
Okay, ich würde sagen, wir machen aber jetzt mal weiter mit dem vierten Spiel. Das Match kommt zum Schluss, muss man jetzt in dem Fall sagen, aus der Sicht der MLS. Und zwar gab es da nur ein Spiel. Warum ein Spiel? Ganz einfach. Im März, als die Spiele stattfanden, gegen LAFC und Cruz Azul leer aus, beziehungsweise es wurde nicht ausgetragen. Heißt also, ein halbes Jahr später, Karten neu gemischt, gab es nur ein Spiel. Was natürlich auch verständlich ist, da das Turnier zu Ende gespielt werden musste. Und LAFC hat uns eigentlich gut vertreten. Am Ende 2-1. Gegen Cruz Azul. Ich muss jetzt überlegen, aus welchem Land die kommen. Ich werde jetzt spontan sagen, ja, Mexiko. Ja, gibt es dazu irgendwie groß was zu sagen zu dem Spiel?
Nö, also das Spiel war, fand ich, von Anfang an auf Augenhöhe. Von dem her, finde ich, hätte es in beide Richtungen ausgehen können. LAFC war halt das bessere Team. Von dem her, verdient im Finale oder Halbfinale war es ja erstmal.
Ich würde ja gerne die Torschützen erwähnen, aber ich komme leider nicht auf die Seite der MLS.
Ich glaube, das war
please stand by React für Experience Technical Difficulties.
Für Cruz Azul hat Jotun getroffen, für LAFC Vela und Opoku. Opoku war auch ganz interessant, das war sein erstes Tor für LAFC. Und dann halt gleich mal das entscheidende Tor in der Champions League. Ist ein 19-jähriger Stürmer. Und von dem her war es eigentlich eine ganz schöne Geschichte für ihn persönlich und auch für den Verein. Ja.
Okay. Ja, dann ging es weiter in die nächste Runde gegen Club America, ebenfalls Vertreter aus Mexiko. Und da war die Partie etwas interessanter gestaltet. Ich muss sagen, es war auch ein bisschen härter oder halt... Die Körpersprache allgemein war etwas robuster und härter. Es gab ja auch zwei Platzverweise, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß nicht, habt ihr die beiden roten Karten gesehen?
Nee.
Nee.
Ich würde jetzt gerne sagen, wie gesagt, wer das war, aber ich komme halt definitiv nicht drauf, dass ich die Namen lesen kann.
Für LAFC war es Atuesta in der 45. plus 5 und für Amerika war es Luis Reyes in der 79.
Also ich weiß, die zweite rote Karte, die ist definitiv gerechtfertigt. Also das ist, ich weiß auch nicht mehr, was ist für ein... Auch das war, ihr könnt euch das so vorstellen, Sven Ulreich gegen Paulo Guerrero. Ich weiß nicht, wer das noch kennt von euch.
Ja, das ist an der Eckfahne draußen, ne?
Also Sven Ulreich, an der Eckfahne steht an der Eckfahne und da kommt Paulo Guerrero und haut ihm einfach mal in die Waden. Ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen, das Foul. Und die erste rote Karte, die weiß also, ich jetzt gerade nicht mehr, die habe ich jetzt leider nicht mehr
in Erinnerung. Bei mir steht Tätlichkeit dran, bei Atuesta.
Ja, ich war, meine, aber die war umstritten, diese rote Karte. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es den Video Assistant Referee auch in der CONCACAF Champions League gibt.
Das weiß ich jetzt gerade auch nicht.
Aber Ich würde vorschlagen, ich schau mal zum nächsten Spiel. Außer die Tore ja noch. Ich weiß, Wähler Doppelpack und
Lessing.
Wer noch? Lessing. Okay, hast du noch was, Anne?
Nö, ich sehe mir gerade nebenbei mal die rote Karte an.
Gefällt mir. Ja, im dritten Spiel.
Die Szene war jetzt übrigens gerade. Also das ist doch, meintest du die von Atuesta oder meintest du die andere?
Ja, Atuesta hat er gemeint.
Finde ich schon gerechtfertigt. Atuesta sitzt auf dem Boden, der Torwart von Club
America. Also stimmt, das war die Szene, ja. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Der Torwart von Club America kommt zu ihm, sagt ihm irgendwas, vielleicht hat er ihn noch beleidigt, keine Ahnung. Und er gibt ihm halt so einen Kopfstoß. Ja, okay. Muss dann mit Rot leben.
Ja, ist kritisch.
Ist halt auch noch dumm, weil es genau im Winkel der Kamera ist.
Im letzten Spiel, beziehungsweise im Finale, welches gestern am 23. stattfand, standen sich dann die Tigers und der LAFC gegenüber. Und erste Halbzeit war langweilig. Und zweite Halbzeit dachte sich Diego Rossi, komm, ich leite jetzt mal den Sieg ein. Dachte er zumindest. Ich meine, Fußball für 1-0. Ich hätte tatsächlich LAFC auch gegönnt zu gewinnen. Definitiv. Haben eine gute Saison gespielt. Sind in den Playoffs unglücklich ausgeschieden. Gott sei Dank unglücklich. Und warum denn nicht den. Auch wenn ich die Champions League gewinne. Und dann auch bei der Club-WM gegen die Bayern spielen. Wäre ja was Schönes.
Das hätte ich denen ja tatsächlich
aber
auch
ja,
gegönnt.
Ich hätte es denen tatsächlich gegönnt. Aber es ging leider anders aus. Und zwar dachten sich die Tigers gut. Wir kommen zurück. 12 Minuten nach dem 1-0. Gleichen sie aus. Weitere 12 Minuten später gehen sie in Führung. Und ja, man kann beiden Teams zugute halten, dass es in diesem Spiel keine Karte gab, keine einzige. Da hatte das schließlich ein leichtes Spiel. Bringt dir nur am Ende nichts, wenn du nicht gewinnst.
Aber man muss auch dazu sagen, der Ausgleich war einfach dermaßen schlecht verteidigt. Das resultierte aus einer
Definitiv.
Ecke. Und wie es zu sein hat, steht ein Mann am Langpfosten. Nur, ich weiß leider nicht genau, wer es ist, aber also, das sieht schon eher nach.
Das musst du anders verteidigen, definitiv. Das ist grob fahrlässig.
Verteidigen?
Keine Frage.
Er kriegt einfach den Ball überhaupt nicht und sieht aus wie jemand, der gerade auf einem Bein nur steht und kein Gewicht halten kann. Also, das sieht schon ein bisschen absurd aus. Definitiv nicht Profiniveau.
Definitiv. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt mal ab mit den Worten, dass LAFC das getan hat, was ich mir von den anderen Teams natürlich auch von den Sounders gewünscht hätte, und zwar die MLS ordentlich zu vertreten. International. Leider haben sie nicht gewonnen. Vielleicht wird es nächstes Jahr ein anderes Team übernehmen, keine Ahnung. Aber wir sind gespannt.
Atlanta.
Ich gehe jetzt keine Bitte ein, nein. Von daher lasse ich es lieber. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen mal auf den Transfers.
Wollen wir nicht ein ganz kurzes Päuschen machen?
Ich habe auch noch Kaffee.
Also ja.
Ja gut, wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast, unserem MLS-Podcast. Wir haben gerade über die CONCACAF Champions League gesprochen. Soweit abgeschlossen. Leider natürlich mit einem Verlierer namens LAFC. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt weiter mit den Transfers und ich würde auch sagen, Vincent, nach dem Draft ist vor dem Draft.
Genau. Ich weiß gerade nicht, habt ihr die Austin Expansion Draft, habt ihr den schon gehabt? Weiß ich
nicht. Nee, hatten wir nicht. Mehr.
Dann fangen wir doch mal damit an. Im Expansion Draft dürfen ja die neuen Teams in der MLS, falls es noch niemand von euch weiß, keiner von euch weiß, dürfen die neuen Teams immer 5 Spieler auspicken von den anderen MLS-Teams. Gewisse Teams sind von dem Draft immer ausgenommen. Das sind meistens die, die im Jahr davor sozusagen dran kamen. Und dieses Jahr sind folgende 5 Teams folgende 5 Teams wurden betroffen. Die Earthquakes, die Red Bull New York, dann Nashville, LA Galaxy und Orlando. Austin hat von den Earthquakes den Stürmer Danny Hosen gepickt, 29 Jahre. Eigentlich hat er ganz stabile Werte, also eigentlich ein guter Draft, finde ich. Dann von den New York Red Bulls Jared Struth. Anne, kannst du zu ihm ein bisschen was sagen, vielleicht?
Auf jeden Fall, dass es weh tut. Und das ist offensives Mittelfeld. Er hat gerade bei den Red Bulls 2 hat er sehr, sehr viel, aber auch mit im Sturm vorne gespielt oder war zumindest immer sehr, sehr torgefährlich. Und ist ein eigentlich verheißungsvoller, guter Spieler, 24 Jahre jung. Da hat sich Austin auf jeden Fall einen guten geschnappt. Mir tat das sehr, sehr weh, als ich das gesehen habe.
Okay, dann von Nashville hat sich Austin den Keeper Brady Scott geholt. Man kennt ihn vielleicht noch, er hat in der Jugend von Köln gespielt, ist dann letzte Saison zu Nashville gekommen. Ist da jetzt nicht über die Ersatzkeeper oder dritte Keeper-Rolle hinausgekommen. Mal schauen, ob er bei Austin es schafft, Stammkeeper zu werden. Auf alle Fälle hat er für die MLS gut Potenzial, also finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Von LA Galaxy kam dann Joe Corona, passend zur Zeit.
Ganz kurz noch zu Brady Scott. Der ist halt auch erst 21 Jahre jung. Also genau. Das ist auch tatsächlich muss man sagen, Austin hat sich sehr, sehr gute Spieler geholt oder potenziell sehr gute Spieler. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, weil ich schon glaube, dass aus dem mal ein richtig guter Torwart werden kann. Aber dass er jetzt bisher noch nicht in der MLS gespielt hat, ist auch völlig legitim, weil, wie gesagt, erst 21 Jahre jung.
Genau, also da ist noch eine Menge Potenzial da vorhanden. Also da, ich denke mal, dass der sich schon zur Nummer 1 im Haus hat. Ja, wie gesagt, Joe Corona im ZM von LA Galaxy finde ich auch eine sehr gute Wahl. Also der hat diese Saison, fand ich, überzeugt, gut gespielt. Und von Orlando haben sie den Linksverteidiger Kamel Miller geholt. Da allerdings gab es dann einen Draft sozusagen zu Montreal Impact. Im Gegenzug bekam Austin umgerechnet 205.000 Euro und ich glaube 2 MLS-Draft-Picks, wenn ich mich nicht täusche, von Montreal. Somit ist der gleich wieder weg. Im Großen und Ganzen fand ich, wie Anne schon erwähnt, ziemlich gute Drafts. Austin hat ja auch schon davor mit Gallagher, Cascante, Lima, Segura und Svet sehr gute Spieler geholt. Wenn ich schon dabei sind, die haben auch noch 3 weitere Spieler im späteren Verlauf noch verpflichtet, nämlich von New York City FC für 1,1 Millionen Euro circa umgerechnet, Alexander Ring.
Herber Verlust für den New York City FC.
Ja, sehr starker Verlust. Ring war Kapitän und eigentlich der Mittelfeldmotor. Damit hat Austin einen sehr, sehr guten Fang gemacht, finde ich. Vor allem für die erste Saison. Von Columbus Crew haben sie den Linksverteidiger Hector Jimenez geholt. Der war jetzt nur Ersatzspieler bei dem amtierenden MLS-Champion. Mal schauen, was er bei Austin eine Rolle einnimmt. Und auch von Columbus haben sie jetzt Andrew Tarpel geholt, ist ein Keeper, war dort Ersatzkeeper, hat zuletzt, glaube ich, auch 2 MLS Cup Playoffs Spiele gespielt, da Room ausgefallen ist. Der wird sich wahrscheinlich dann mit Scott um die Nummer 1 kämpfen.
Er wird die Nummer 1 werden, das ist klar, aber Brady Scott ist ja was Potenzielles für die Zukunft dann. Den bilden sie jetzt erstmal noch in Ruhe aus, lassen ihn vielleicht hin und wieder mal spielen. Ich vermute, aber er wird eigentlich eher in der USL irgendwo unterwegs sein. Und dann irgendwann kommt die Zeit von Brady Scott.
Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, je nachdem wie Tarbell spielt, dass Brady Scott ziemlich schnell auch zur Nummer 1 werden kann. Das haben wir vor allem dieses Jahr gesehen, dass es bei Torwartwechsel ziemlich schnell gehen kann, wenn wir mal auf Vancouver oder Minnesota schauen. Von dem her, mal gucken. Im Großen und Ganzen finde ich das echt starke Transfers von Austin und die sind für die erste Saison definitiv... Oh, der Wecker klingelt. Aufwachen. Auf alle Fälle sind sie für die erste Saison sehr gut gerüstet und ich glaube, also wer auch immer dort Kader oder den Kader geplant hat oder plant, der macht eine verdammt gute Arbeit und bis jetzt sieht das ziemlich stabil aus. Also von dem her, das könnte eine super erste Saison sein. Weil sie haben ja auch mit Rainer und wer ist nochmal Coach Wolf, glaube ich, auch sehr gute Leute an der Führungsspitze oder auf der Trainerposition. Also da ist was drin.
Ja, würde ich dir zustimmen.
Ja, gab es sonst noch weitere Transfers?
Ja, da gab noch ein bisschen was.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Zu Evan Bush. Ich hatte gesehen, dass er jetzt künftig bei Columbus spielen wird und habe mir das mal genauer angesehen. Und der ist erst zu Vancouver gekommen und innerhalb weniger Tage ist er dann plötzlich rüber zu Columbus gekommen. Was war denn da los? Habt ihr das mitbekommen?
Ich weiß nicht wieso. Also ich weiß, der war ja bei Montreal ziemlich lang und der ist von Montreal ziemlich überraschend zu Vancouver gewechselt. Wahrscheinlich, weil eben Maxime Crépeau, den erster Keeper, eine Langzeitverletzung hatte, die jetzt mittlerweile wieder genesen ist. Und Ersatzkeeper Hassal, der junge Keeper, war damals, glaube ich, dann auch verletzt. Und dann hat man ihn notgedrungen zu Vancouver geholt. Da aber jetzt beide wieder fit sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie eben Bush jetzt nicht mehr brauchen und deswegen jetzt wieder abgeben.
Ich spreche jetzt nicht also für Vancouver.
Nee, das war halt, Bush war halt dieser Nottransfer, weil halt die ersten zwei Keeper verletzt waren. Und jetzt sind die halt wieder fit. Ich finde auch beide stärker wie Bush, ehrlich gesagt. Und jetzt ist er halt bei Columbus und wird wahrscheinlich den Ersatzkeeper-Posten von Tarbell einnehmen.
Ja, also ich find Evan Bush durchaus stark. Er war ja sehr, sehr lange bei Montreal, seit 2011. Und ich fand ihn da eigentlich immer ziemlich stabil. Die Torwartposition war in meinen Augen bei Montreal immer nie so das Problem.
Wer ist denn da jetzt gerade eigentlich Nummer 1? Wisst ihr das?
Nee, nicht aus dem Kopf. Also in Montreal gibt es nur eine Nummer 1 und das ist Thierry Henry. Aber wer da am Tor steht?
Da ist was dran. Ja, zudem, wenn wir schon bei einem neuen Team sind, bleiben wir auch gleich dabei. Für 2022 kommt ja der Charlotte FC neu dazu. Die haben auch schon ihren ersten Spieler sozusagen bekannt gegeben. Und das wird Brent Bronico sein, den sie von Nashville geholt haben. Ein zentraler Mittelfeldspieler, der vor 3 oder 4 Jahren von Chicago im MLS Superdraft gedraftet wurde. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Ja, mal schauen. Also er war jetzt nicht der Überspieler, aber er hat regelmäßig gespielt immer. Ist ein guter, durchschnittlicher MLS-Spieler. Ja, mal gucken. Also da kann man jetzt noch nicht viel sagen. Es ist auf alle Fälle kein falscher Transfer für Charlotte. Das auf alle Fälle nicht.
Ich bin... Normalerweise wäre ich ein bisschen verwundert, warum man sich einen solchen Spieler, der meiner Meinung nach in der MLS einfach bis dato überhaupt nicht aufgefallen ist, aber warum man sich genau so einen solchen Spieler quasi als erstes holt, aber der kommt mit ziemlicher Sicherheit aus der Region, weil er hat ganz, ganz lange bei Charlotte gespielt, da in den unterklassigeren Ligen vor allem. Und ich vermute, er kommt aus der Region, wird er mit Sicherheit kommen. Also er ist geboren in Maryland, aber wird da in der Region sicherlich aufgewachsen sein und da wird es einfach einen persönlichen Bezug zu dem Team geben, weshalb man sich da wahrscheinlich auch gemeinsam dazu entschlossen hat, dass er der erste Spieler sein wird.
Ja, gut, da macht es vielleicht so Sinn als Identifikationsfigur, dass man ihn dann holt. Das, ja, macht durchaus Sinn dann. Sonst gab es noch einen Wechsel innerhalb zweier Texaner-Rivalen. Dallas und Houston, nämlich Fafa Picor, der von Dallas zu Houston wechselt für umgerechnet ca. 250.000 Euro. Für Houston finde ich ein guter Deal. Picor war schon bei Philadelphia richtig stark. Ich fand ihn auch bei Dallas richtig gut, wo er jetzt eine Saison gespielt hat. ist durchaus kein schlechter Spieler. Houston wird ihn brauchen, nachdem sie ja Elis verloren haben und Manotas, der ja auch von Houston, glaube ich, nach Mexiko gewechselt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber da müssen sie jetzt auf der Offensive auf alle Fälle nachlegen. Picor finde ich kein schlechter Deal. Dann gab es ja noch ein paar Drafts. Raheem Edwards von Minnesota zu LAFC. Kendall McIntosh von den New York Red Bulls zu Kansas.
Da habt ihr euch ja einen ganz, ganz wichtigen geholt.
Ja, total. Ja, gut, Ersatzkeeper. Ich finde, als Ersatzkeeper finde ich den echt ganz gut, da ich den vor 3 Jahren in der USL Championship eigentlich richtig stark fand. Ich bin zufrieden, weil Sanchez war kein guter Ersatzkeeper. Von dem her ist es jetzt besser. Ben Mainz von den New York Red Bulls zu Cincinnati. Was war noch? War noch ein Draft? Nee. Sonst gab es halt noch Transfers, wie zum Beispiel ein Bradley Wright Phillips, was Anne ein bisschen schmerzen wird, der von LAFC zu Columbus wechselt. Du hättest ihn ja gern wieder bei deinen Red Bulls gesehen.
Ja, das ist also auch innerhalb der Fangemeinde. Hätte man ihn eigentlich super gerne nochmal zurückgehabt für ein Jahr. Man muss davon ausgehen, dass er danach wahrscheinlich seine Karriere beenden wird. Aber ich glaube, er hätte dem Team schon ziemlich gut geholfen, weil, wenn man sich den Kader der Red Bulls im Augenblick mal ansieht, dort gibt es, auch nach den Entlassungen jetzt, gibt es jetzt 2 gelernte Stürmer noch. Und das sind Brian Wright und Tom Barlow. Die haben ja jetzt in dieser Saison nicht so überzeugt, wie sie hätten machen sollen. Und keinen weiteren Stürmer. Und das ist halt ein Riesenproblem. Da muss definitiv ein Stürmer her. Und mit Bradley Wright Phillips hast du auf jeden Fall einen, wo du weißt, der kann durchaus Tore schießen. Weil der hat es ja beim LAFC jetzt auch wieder bewiesen.
Ja. Und da ziemlich gut eigentlich auch. Also, ja, schmerzhaft. Columbus hat einen guten Stürmer, finde ich, noch geholt. Für Mission Titelverteidigung. Dann gab es noch auch für Chicago auch einen sehr schmerzlichen Abgang, nämlich Djordje Mihailović, der für umgerechnet ca. 727.000 Euro zu Montreal Impact wechselt. Da hat sich Tori Ori einen sehr guten Spieler geangelt. Ich finde, Montreal macht sich, sie verbessern den Kader punktuell richtig stark. Also das Team ist echt spannend, finde ich, wie sich das entwickelt. Ja, Chicago bin ich gespannt, was sie da jetzt machen, weil er war dort Stammspieler, ist auch US-Nationalspieler geworden bei Chicago. Ja, also
bei Chicago ist ein bisschen das Problem, aber das ist schon seit Jahren. Man erkennt einfach keine klare Linie, in welche Richtung sie gehen wollen mit ihrem Team. Und das fällt jetzt gerade wieder extrem auf. Er war jetzt, finde ich ehrlich gesagt, nicht so lange bei Chicago. Und dann geben sie ihn wieder ab, anstatt irgendwie um ihn herum zum Beispiel das Team mit aufzubauen oder um das Team da zu verstärken, wo es zuletzt Probleme gab. Das weiß ich, also da müssten jetzt schon richtig gute Transfers her und das wird nicht passieren. Von daher gehe ich eher davon aus, dass auch die nächste Saison für Chicago wieder eher ein Graus werden wird als alles andere.
Ich glaube, Mihailović, der ist schon seit 2016 bei der Fire Academy.
Ja, aber es ist halt, also ich finde es trotzdem eigentlich nicht so richtig lang. Gerade wenn es ein Eingewächs ist, dann musst du ihn eigentlich viel länger halten, weil er ein wichtiger Spieler ist.
Genau.
Weißt, ich sehe einfach keinen, seit Jahren aber schon, ich kann
nicht. Wo wir gerade bei Chicago Fire sind. Heidi, da darf ich jetzt.
Ja, darfst du.
Wo wir gerade bei Chicago Fire sind. Die haben jetzt in den vergangenen Tagen auch wieder für eine Schlagzeile gesorgt. Und zwar geht es um neues Logo, welches die vermutlich nehmen. Oder ja, da stelle ich mir schon die Frage, was da eigentlich auch intern abläuft, wenn du nach einem Jahr eigentlich wieder ein Logo änderst.
Ey, Daniel, du musst dieses Logo ändern. Das ist so hässlich.
Nicht schlecht.
Da gibt's.
Ich meine, klar, das neue Logo sieht nicht schlecht aus. Wir müssen welchen besser als das aktuelle, aber nach einem Jahr? Really?
Ja gut, das ist ja noch nicht offiziell, das sind also, ja nur
Leaks. So kriegst du, es ist nicht offiziell, aber so kriegst du nie deine, diese Ruhe rein und kannst dich aufs Fußball konzentrieren. Das sind halt einfach Kleinigkeiten, die schaukeln sich hoch.
Ja, aber ich glaube, da wird keiner böse sein, wenn sie das aktuelle Logo wieder wegnehmen. Da wird wirklich keiner böse sein.
Stimme ich dir zu.
Von ganz zu. Also ich glaube, das Ganze wäre schlimmer, wenn es wirklich ein gutes Logo wäre und die das ändern würden, so wie das Originale. Das wird dann viel mehr Schlagzeilen sorgen, aber das jetzige Logo, also das neue, kann ja nur besser werden. Deswegen denke ich mal, das wird sich ein bisschen in Grenzen halten. Dann, bei den New York Red Bulls wurde Patrick Sechrist zu Miami geholt. Der hat, glaube ich, nicht so viel bei euch gespielt, oder?
Der ist ja erst Anfang des Jahres gedraftet worden. Und hat insgesamt nur 3 Spiele gemacht. Alle 3 waren ja quasi fast zu Anfang der Saison. Also die ersten beiden Spiele durfte er sogar durchspielen. Und dann im August nochmal. Aber ansonsten war er meistens gar nicht mit im Kader. Ja, das ist halt irgendwie. Ich verstehe nicht ganz, warum man ihn schon wieder weggeschickt hat. Weil ich schon glaube, dass das ein Spieler ist, mit dem man schon arbeiten könnte. Aber klar, eigentlich sind sie in der Verteidigung ganz okay aufgestellt. Und wahrscheinlich haben sie da einfach noch Spieler, wo das Potenzial durchaus noch höher ist. Aber dann muss man sich auch ein bisschen fragen, was war denn da zuletzt die Draft-Strategie? Oder was ist so überhaupt ihre Kaderstrategie? Weil gefühlt haben sie jetzt noch 3 Leute im Kader und dann war es das schon wieder. Es sind ein paar mehr, aber auch nicht so richtig viele.
Das ist der Überraschungseffekt.
Na, der Überraschungseffekt wird sein, dass sie überhaupt nicht das Team vollkriegen in der nächsten Saison und dann immer in Unterzahl spielen müssen.
Ja, da darf man auch gespannt sein, was da noch kommen wird. Die Refs haben einen vereinslosen Wilfried Kaptum noch geholt, ein Spieler aus Kamerun. Der war zuvor bei Betis Sevilla und de Almeria unterwegs, hat auch schon in der Jugend von Barca gespielt, also eine super Ausbildung eigentlich gehabt. Mal schauen, denk mal, das könnte ein wichtiger Spieler werden im zentralen Mittelfeld. Dann einen Abgang gab es auch noch auf Seiten LA Galaxy. Rolf Felscher wechselte ablösefrei zu den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga. Ich finde durchaus für LA Galaxy vielleicht schon schlimmer Verlust. Er war immerhin Stammspieler die meiste Zeit als Rechtsverteidiger. Mikey Ambrose ist von Inter Miami zu Atlanta gewechselt. Kansas hat sich den vereinslosen Remy Walter geholt, der mal bei Nizza gespielt hat unter anderem. Auch eigentlich ein talentierter Spieler, der irgendwie dann seine Karriere, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde nicht mehr aufgestellt oder was auch immer passiert ist, dass er so abgestürzt, was heißt abgestürzt, aber er hat halt nicht mehr so oft gespielt dann. Dallas hat sich Jader O'Brien noch geholt, einen Kolumbianer aus der kolumbianischen Liga, ja genau, mal verfolge ich jetzt nicht diese Liga, mal schauen, rechts außen. Die Stats sind 21 Einsätze, 13 Tore, eine Vorlage, liest sich eigentlich echt gut. Dann müssen wir natürlich noch drüber reden, dass eine Legende den US-Fußball verlassen hat, Kyle Beckerman. Werdet ihr ihn vermissen?
Ja, ich glaube, Real Salt Lake wird ihn richtig stark vermissen, weil er einfach einer der wichtigsten Spieler für dieses Team war. Jetzt nicht unbedingt immer nur spielerischer Hinsicht, sondern vor allem auch in persönlicher Hinsicht. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler, vor allem in der Kabine gewesen und auch auf dem Trainingsplatz, um dann da nochmal Ruhe reinzubringen, um Erfahrung mit reinzubringen, aber auch um so ein gewisses Teamgefühl zu haben. Und auch ansonsten, das ist einer von den MLS-Spielern, die man auf jeden Fall kennt, nicht nur aufgrund ihrer Frisur. Und sie,
da war ja das, auch was.
Bei ihm definitiv. Also ich glaube ja, ich werde ihn durchaus vermissen. Und das wird definitiv ein Spieler sein, von dem ich auch in 5 oder 10 Jahren noch weiß, dass es den mal gab. Und nicht einer von den Spielern, die man sofort wieder vergisst.
Vielleicht für die Leute, unter anderem, die gerade ein bisschen überlegen, Frisur, hä? Das war dieser US-Amerikaner, der bei der WM 2014 diese langen Rasta-Locken hatte. Oder diese Rastafari-Frisur. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere von euch daran.
Also definitiv Kyle Beckerman, wie schon alles sagt, er ist spielerisch und menschlich enorm wichtig gewesen für Real Salt Lake. Und wenn so ein Spieler fehlt, dann hinterlässt er eine Lücke. Und diese Lücke zu schließen, es kann, glaube ich, keiner so ganz. Und dann fehlt hier halt, wie gesagt, ein Motivator in der Kabine, im Training, jemand, der das Team pusht und für das Team auch da ist. Und ich denke, da wird Resort Lake noch in den kommenden Jahren schwer damit zu kämpfen haben, wenn so ein Spieler fehlt.
Was ich irgendwie das Gefühl haben könnte, was passieren könnte, ist, dass diese Rolle versucht, oder dass Resort Lake versucht, mit Damir Krailach diese Rolle zu einnehmen, oder dass er die Beckerman-Rolle einnimmt. Er ist ja jetzt auch schon ziemlich lang bei Salt Lake, spielt dieselbe Position, ein bisschen offensiver vielleicht, und der könnte das vielleicht einnehmen. Also so habe ich irgendwie das Gefühl vom Standing im Verein, was er hat, dass da was ist, aber vielleicht täusche ich mich da auch gerade so ein bisschen, aber ja, mal schauen, ob das irgendwie eintritt. Auf alle Fälle wird man einen Beckerman schmerzlich vermissen. Er war auch immer einer meiner Lieblingsspieler. Aber mit 38 darfst du halt auch mal in den Ruhestand gehen, finde ich. Das hat er sich verdient. Sonst haben wir jetzt noch drei Transfers. Einmal Claudio Bravo, der für 1,36 Millionen Euro zum Portland wechselt, linker Verteidiger, kommt von der argentinischen Liga. 23, mal ein junger Spieler, der wird sich bestimmt gut entwickeln in der MLS. Dann gab es noch Christian Mafla, der von Kolumbien zu New England wechselt, auch ein linker Verteidiger. Und Dallas hat sich noch einen IV geholt aus Spanien, José Antonio Martinez. Der spielte unter anderem bei Eibar Granada und hat auch in der Barcelona-Jugend gespielt. Auch ein sehr guter Deal. Also Dallas hat sich auch gut verstärkt bis jetzt, finde ich. Und ja, das war es erstmal mit den ganzen Transfers. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
Okay, vielen Dank, Vincent. Nein, also ich denke, das war jetzt erst der Anfang. Gut, der erste Draft ist jetzt rum. Im Januar werden wir noch den Super Draft haben, wo die College-Spieler verpflichtet werden. Gut, wie er in diesem Jahr ausfallen wird, weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch was off-topic-mäßiges, und zwar ist ein College-Spieler, welcher schon hier bei uns zu Gast war, hat sich leider das Kreuzband gerissen. Habt ihr es mitbekommen?
Ja, ein Simon Wieschemann.
Korrekt, Simon, falls du das hörst, wir drei wünschen dir eine gute Besserung. Ich habe das gesehen in dem Video, wo du gepostet hast, es sah halt extrem heftig aus. Also anscheinend auf eigene Gefahr, definitiv, das ist allgemein bei Verletzungen nichts Schönes. Aber wir wissen, du kommst stärker zurück und wir sind nicht irgendwann noch in der MLS, das wissen wir. Oder?
Absolut.
Ansonsten, gut, die Sounders haben es jetzt relativ bedeckt gehalten in Sachen Transfers. Vielleicht kommt da noch was. Werden wir sehen. Ansonsten, Anne, hast du noch irgendwas?
Nein.
Du, Vincent?
Nö.
Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche euch weiterhin frohe Festtage, euch beiden. Falls uns nicht mehr hören, guten
Wir Rutsch. Werden uns nicht mehr
Geh an euch
Wir werden uns nicht mehr hören.
Kommt gut ins Jahr 2021. Dann bewertet uns auf iTunes. Hört uns auf meinsportpodcast.de. Empfiehlt uns weiter an Freunden. Kommt in unseren Discord rein. Dort reden wir oft über MLS, aber schauen auch gemeinsam die NFL an. Auf Twitter heißen wir MLS Supporters Germany und US Soccer News. Auf Instagram heißen wir ebenso MLS Supporters Germany. Und auf Facebook, Anne,
US Soccer News.
Vielen Dank. Dann schaltet wieder in 2 Wochen ein. Ja, während der Offseason kommt unsere Folge nur alle 2 Wochen. Ist ja leider so. Von daher, bis dann. Bye, bye.
Tschüss, frohe Weihnachten und auch euch allen guten Rutsch.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.